Ja, jetzt haben wir den Doc Brown schon gesehen, das ist gut, und den Marty McFly, die beiden. Ich muss sagen, als Jugendlicher gab es dies, als ich Jugendlicher war, gab es diesen Film schon. Und ich will doch gerne einmal schnell ein Stimmungsbild machen. Also man muss nicht aufstehen oder so, aber dass man einmal die Hand hebt. Wer kennt den Film oder die Filmreihen Zurück in die Zukunft, bitte? Ja, das sind doch die überwiegenden. Sehr schön. Gut. Wenn Sie es nicht kennen, ist nicht so schlimm. Es geht im Kern ums Evangelium. Ich habe also wirklich geliebt, zurück in die Zukunft zu schauen, habe es öfter gesehen als zwei, dreimal. Und als meine beiden Söhne dann das entsprechende Alter erreichten, wo man dann das angucken kann und auch verstehen kann, dann haben wir irgendwann diese DVD-Kassette gekauft und alle drei Filme. Und inzwischen können meine Söhne in jeder Rolle mitspielen. Ich habe auch ein Bildchen zusammengestellt davon, wo man nochmal Marty McFly sieht hier und ganz unten auch nochmal der DeLorean, dieses wunderbare Auto, Harald sein Zweitwagen. Und das ist das Filmlogo, Film von Steven Spielberg, Zurück in die Zukunft. Ich fasse einmal ganz kurz zusammen in einem winzigen Abschnitt, damit wir dann den Übertrag hinkriegen. Es geht dabei um Zeitreisen. Ja, also dieser Doc Brown, dieser Irre, hat eine Maschine erfunden, mit der kann man in die Zeit zurückreisen. Man könnte auch in die Zukunft reisen, aber so, die reisen also zurück. Und entscheidend ist, dass der Hauptdarsteller Marty McFly immer wieder dann irgendwie zurückkommen muss. Ja, der reist da irgendwo hin und er muss zurück in die Gegenwart, die ja seine Zukunft ist. Darum zurück in die Zukunft. Da wartet für ihn dann ein Leben in dieser Zukunft, dessen Weichen er selber vorher zum Guten gestellt hat. Er hat also sozusagen damals vorbereitet, was später gut wird. Verwirrend? Bisschen, ne? Für die Christen unter uns ist das ganz einfach. Sind welche da? Ja. Stell dir vor, ich sage immer du, ist das soweit in Ordnung? Es kommt noch aus der Mecklenburger Zeit, wo viele Schüler von mir dann in die Gemeinde gekommen sind, dann sagt man du, ich war da auch Lehrer. Und in der Gemeinde hat man sich geduzt, irgendwie ist es schwierig, wenn man immer zwischen sie und du. Du ist okay. Stell dir also vor, Jesus hat damals alles zum Guten gewendet, vorbereitet am Kreuz, was uns heute zum Leben hilft. Damals in der Vergangenheit ist das Entscheidende für die Zukunft passiert. Wenn das so ist, dann war das gut, aber mehr noch, dann ist das auch die Zukunft unserer Gegenwart. Dann geht das weiter. Dann hat das entscheidende Bedeutung. Jesus und das Kreuz, die Auferstehung, das Leben mit ihm in seinem Geist und so, das ist dann nicht irgendwie gestern. Ja, das war einmal. Das sind alte Geschichten von früher und so. Braucht man eigentlich nicht mehr oder erzählt man den Kindern oder gar nicht. Sondern wenn das das Entscheidende ist, dann für die Zukunft, dann ist das immer der nächste Augenblick. Dann sind wir da drin. Das ist ja auf einmal ganz geheimnisvoll. Dass das Geschehen damals so wichtig ist, so entscheidend ist für jetzt und gleich und morgen und ewig. Und darum ist das eigentlich auch Quatsch zu sagen, ach, es gibt nur noch so wenige Christen. Nein, nein, es gibt heute schon Christen, obwohl das erst die Zukunft ist, Jesus, ja? Heute gehören schon welche dazu. So eine Zukunft mit Jesus, so ein Leben mit Perspektive, mit Zukunft, das haben alle seine Freunde und seine Leute zu allen Zeiten erlebt und das geht so weiter bis ans Ende aller Zeiten, so hat er es gesagt. Auch als alle Hoffnung gestorben war am Kreuz damals, nicht? Der Marty McFly, der kommt in furchtbare Situationen, da geht es eigentlich nicht mehr weiter. Da gibt es so ein Foto und da sind seine Geschwister drauf und die verschwinden schon nach und nach. Das ganze Ding ist also schon am Zerbröseln. Ich sag mal, wenn ich so mal im Geiste nach Golgatha gehe, das kann der Pietist doch, oder? Dann gehe ich da hin und dann sehe ich das und dann zerbröselt doch eigentlich alles. Da ist doch nichts mehr mit Hoffnung oder so, als Jesus da stirbt, zerschlagen. Also als Jesus seine Leute da stehen und sicher sind, so Leute, das war's. Jetzt ist er tot. Da begann die Zukunft. Da mussten die denken und neu erfassen, jetzt geht's zurück in die Zukunft. Ich würde gern mal ein kleines Stück solcher Zukunft wagen, Neues wagen, also da hineingehen, indem wir das mal hören. Jesus war also gekreuzigt worden und seine Freunde, diese Jüngerschaft, Jüngerschar, die gingen zurück in ihre alten Jobs oder gingen einfach, zerstreuten sich. Und manche von denen waren Fischer, gingen also zurück ins Fischerdasein. Und da fängt das an in Johannes 21. Jesus erschien seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so: Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere, waren dort zusammen. Simon Petrus sagte: Ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See, aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. So, ich versetze mich mal in die Lage dieser Jünger hinein. Mit Jesus hatten sie großartige Erlebnisse gehabt. Kann man, glaube ich, ohne Übertreibung so sagen. Wer das kennt, was da in der Bibel passiert, was da erzählt wird, der das lieb gewonnen hat, der wird davon nicht losgelassen. Den fesselt das, ja. Menschen, die die Bibel nicht kennen, ich vor meiner Bekehrung, ich konnte da nichts mit anfangen. Ich fand das super langweilig. Und das ist schade, weil das nicht super langweilig ist. Nur solange man da keinen Zugang dazu hat oder wir Christen dem Zugang im Wege stehen, was wir de facto oft tun, wird das schwierig. Und dann hat ja auch Gottes Kraft, der Heilige Geist, noch was damit zu tun, dass er einem das Herz aufmacht. Und wenn das so ist und man liest das, dann kommt man aus dem Staunen nicht raus. Als ich die Nacht der Bekehrung hatte, freitags, und bin samstags aufgestanden, aufgewacht, da war das Erste, was ich meine Mutti damals gefragt habe, da habe ich nämlich eine kurze Zeit gewohnt: Haben wir eine Bibel im Haus? Aber die kannte mich noch so wie auf dem Foto, mehr ohne Bibel. Ist fast in Ohnmacht gefallen. Was will denn der mit einer Bibel? Ja, ich wollte das nachentdecken, dem nachspüren, was die Jünger erlebt haben. Ja, das war toll. Mit Jesus aufbrechen zu klaren Zielen. Neues Hoffen, neues Wagen. Unsere gemeinsame Mission: Die Welt darf jetzt Jesus kennenlernen. Ja, von dem wissen wir oder wir ahnen oder wir lernen als Jünger: Das ist der Messias. Er ist der Sohn Gottes. Und da gab's Wunder und Heilungen. Ja, darf man auch mal sagen. Es gab Wunder und Heilungen. Ist ja so. Und es gab Stress. Es war schwierig. Sie mussten durch allerlei Irrungen und Wirrungen. Es war gefährlich manchmal. Jesus war ermutigend. Jesus war ermutigend. Gott war ganz nahe. Und Jesus sagt das da: Gott ist bei euch, das Reich Gottes. Ja, wie? Ja, wenn Jesus da ist, ist das Reich Gottes da. Ah, da gab's was zu lernen, was außergewöhnlich ist. Leben pur mit Höhen und Tiefen. Es gab viele schöne Mahlzeiten. Die Tischgemeinschaft gehört zum Wichtigsten überhaupt. Und es gab Geschichten von Mahlzeiten. Und überhaupt Geschichten. Jesus, der König des Himmels, ist der König der Moschee, der hebräischen Geschichtenerzähler. Und es gab jede Menge Geschichten von Vätern und Söhnen und Räubern, von Schlitzohren und Superfrommen, von tratschenden Hausfrauen und Fischen mit Geld im Maul und Vergleichen von Menschen mit Schafen. Und wenn ich so als Referent unterwegs bin, weiß ich auch, warum das mit den Schafen, wenn ich mich so umgucke. Ja. So ist Jesus. Es war nur eine kurze Zusammenfassung. Jesus ist toll, oder? Ist Jesus großartig? Jesus. Ja. Und jetzt stehen die da oder sitzen da oder laufen irgendwo hin oder sehen das. Jesus ist tot, brutal ermordet. Ihre Hoffnung ist weg. Es schien so gut und so richtig, mit ihm unterwegs zu sein. Jetzt ist alles kompliziert. Die guten Zeiten vorbei, diese kleinen Erweckungen vorbei, die Hoffnung auf das wunderbare Reich Gottes in Jesus vorbei. Er ist ja tot. Ihr Verbund bricht auseinander, ihr Team. Sie waren als Jünger trotz des Verrats von einem von ihnen doch eine recht verschworene Truppe, ja? Sie hatten sich gestritten und versöhnt, diskutiert, waren zusammen durch dick und dünn gegangen, kann man so sagen. Und ich mag diese Jesus-Bilder mit den Jüngern eigentlich nicht so. Aber Google hat ja auch gewisse Segnungen über uns gebracht. Und ich habe ein Bild gefunden, das finde ich wirklich richtig gut. Und darum habe ich das auch eingebaut. irgendwie, also es ist auch eine Frau mit drauf, vielleicht weiter hinten noch mehr, das finde ich schon mal toll. Dann wie die aussehen und wie der Jesus jemand anfasst und wie die da zusammen laufen. Irgendwie mag ich einfach dieses Bild. Ihr müsst es nicht mögen, aber ich mag's. Schon sowas wie gute Freunde oder Beste, aber das Team zerfällt, es ist vorbei. Die einen gehen an ihre Orte, die anderen gehen fischen, das ganze Ding hat. Jetzt kommen wir doch mal zu unserem Thema. Keine Zukunft mehr. Stimmt's? Es hat keine Zukunft mehr. Das wär's. Zurück in die Zukunft. Ja, aber welche Zukunft soll denn das sein? Das Ziel ist ja auch weg, dieses Ziel. Die Leute sollen Jesus entdecken. Einen Toten, ihn kennenlernen. Und Jesus regieren zu sehen. Dieses Ziel. Und auch ein bisschen sich selber. Die Jünger nicht, die sind wie wir. Ja. Diese Mission hatte sich erledigt. Was ihnen Sinn und Begeisterung gegeben hat, so wie es einer von ihnen schon ganz früh gerufen hat. Komm, Bruder, ich habe den Messias getroffen, den musst du kennenlernen. Ja? Ja, vorbei. Das Beste daran ist ja, der kommt wirklich mit, ja? Wie oft hat man jemand eingeladen, aber kommt halt keiner? Der lädt einen ein und der kommt wirklich mit zu Jesus. Ist der Hammer, oder? Vorbei. Ich fasse das in drei, in ABC mal so zusammen. Vorbei. Die unmittelbaren, einfachen Erlebnisse mit Jesus. Schäfchen, Hausfrauen und Fische mit Geld im Mund. Die Mahlzeiten. Die wohltuende Gemeinschaft im Team. Vorbei. Das klare Ziel, die Mission. Wir haben einen Sinn im Leben, einen Inhalt. Vorbei. Dann stehen also ein paar von ihnen irgendwie so ein bisschen verloren in diesem Fischerboot. Ne? Wir können uns das vorstellen mit dem Boot hier, die stehen da drin rum. So. Und es ist so ein See aus Schnauze voll und Entmutigung und Verzweiflung und auch Ernüchterung. Ja, so ernüchternd. Nicht gut. Und mal ganz ehrlich, es ist einfach nur blöde, dass sie jetzt, wo sie wenigstens wieder etwas arbeiten, nichts fangen. Ist euch das mal aufgefallen? Und sie fingen nichts. Also das hat die Stimmung nicht unbedingt gehoben, ja? Bezogen auf unsere Gemeinschaften, wir wagen einen Sprung. Sind wir nicht auch eine Schar von Jüngern in unseren Gemeinschaften? Könnte es sein, dass es vielen von uns recht leicht fällt, sich da hinein zu versetzen? Ein bisschen riskant, nicht, dass ich das einfach so übertrage, ja? Aber ich mach's trotzdem. So lange hast du was erlebt mit Jesus, hast das gespürt, dass er der Sohn Gottes ist und du hast es im Herzen. So lange in deinem Leben bist du mit Jesus unterwegs, hast auch diese Geschichten mindestens gehört und manchmal, wenn man es liest, ist es so, als ob er es einem direkt selber sagen würde. Das sind die schönsten Augenblicke. Wenn Gott so ganz nahe ist, und das hast du gespürt in deiner Gemeinschaft. Und du hast versucht, es zu teilen, es mitzuteilen. So hier die Nathanael-Action, was ich gerade geschildert habe. Ah, manchmal ist auch jemand mitgekommen. Ihr habt das auch erlebt. In unsere Gemeindeeimer, da tröpfelt's schon hin und wieder mal rein. Ist nicht so, dass da nichts passiert. Klar. Und in der Gemeinschaft war es schön. Du hast es erlebt, dass es schön ist in dieser Gemeinschaft von Leuten, die Jesus auch lieb haben. Was da für eine Verheißung drauf ruht, für ein Versprechen von Gott. Da werdet ihr spüren, meinen Körper. Also ich meine, was wollen wir denn noch? Großartig, ja, das hast du gespürt. Ja, aber es wird nicht einfacher, es wird nicht leichter. Ich meine, die Leute waren damals auch schwierig. Manchmal sagen wir, die Zeit heute. Ja, aber damals war auch eine Zeit. Ja. Aber trotzdem, es wird nicht leichter. Und ich denke daran gerade an die vielen gereiften Geschwister, denen ich begegne, die da so viel erlebt haben, in diesem Sinne mit dieser Schar von Leuten, so wie die Jünger. Es wird nicht einfach mit dem Alter. Das Team zerbricht irgendwie so. Einer nach dem anderen geht heim zu Jesus. Und das klare Ziel, naja, ist auch nicht immer so einfach. Die Leute wollen ja nicht an Jesus glauben. Sie wollen nicht in den Gottesdienst kommen. Sie wollen keine Gemeinschaftsleute werden, das schon gar nicht. Oder viele wollen es nicht. Unterschreiben, da gehöre ich dazu. Das ist mein geistliches Zuhause, das ist meine Gemeinschaft. Das machen nicht mehr viele Menschen heutzutage. Da mache ich mich fest. Warum? Weil es meine Zukunft ist. Wäre uns lieber, wenn es anders wäre, aber es ist nicht so. Und auch Leute in meinem Alter und jünger, ihr kennt das, ja? Man macht einen riesigen Aufwand, weil man diese Mission, diesen dritten Teil so frisch im Herzen hat. Es gibt auch ältere Leute, die das frisch im Herzen haben, ja? Die es möglich machen dann, dass solche jungen Leute aufbrechen können oder laute Musik machen dürfen, toll, ja? Find's großartig, dass ihr das mitmacht. Was ja alles bloß nicht laut ist, aber von der Sache her. Ich mag auch gern laut. Also ihr kennt das, auch ihr Jungen. Und dann überlegt man sich was und dann macht man ein Riesending, einen Riesenaufwand. Und man kämpft ja und arbeitet dafür und setzt sich ein. Aber was kommt raus? Naja, es tröpfelt halt wieder was ins Eimerchen. Die Frommen treffen sich alle, nicht? Und war schön, hat uns gut getan, aber so richtig wachsen tut die Gemeinschaft doch eigentlich selten. Und das muss ja auch nicht nur sein, damit die Stühle voll sind, sondern damit einfach Menschen wirklich Jesus lieben und anbeten. Irgendwie ist das alles so eine Eimergeschichte. Kommen heute Nachmittag noch dazu. Aber wenn halt insgesamt aus dem Eimerchen mehr rausläuft als reintröpfelt, dann muss man kein physikalisches Genie sein, um sehr entmutigt zu sein wie die Jünger im Fischerboot. Irgendwann ist das Eimerchen leer. Ich bin ja eher ein physikalischer Einzeller. Ja? Aber das kann ich sogar ausrechnen. Da ist dann halt nichts mehr da. Schade, nicht nur, weil allein nichts mehr da ist, in meiner gewohnten Form, in meiner liebsten theologischen Ausrichtung, nichts mehr drin im Eimer des Pietismus, der mein geistliches Zuhause ist, sondern vor allem ein Stück Reich Gottes auf diese Weise, die mir so lieb geworden ist über die Jahre, endet doch dann. Feierabend, oder? Nervt uns das? Ich hoffe, dass uns das nervt. Ich hoffe das, dass es uns nervt, dass insgesamt zu wenig Menschen den Herrn Jesus einfach lieb gewinnen durch das, was wir tun oder lassen oder so. Und dass es uns nervt, wenn das Reich Gottes in unseren Gefäßen nicht wächst, sondern degeneriert, ausläuft, endet. Ein Auslaufmodell. Wir dachten doch, es sei die Zukunft, wie wir das lehren und leben. Und mit Marty McFly wollten wir zurück in die Zukunft, die Jesus heißt. Aber es scheint vorbei. Ich hoffe, wir sind jetzt richtig schön mit drin im Boot. Denn es passiert ja, Gott sei Dank geht ja Johannes 21 noch weiter. Sonst wäre das jetzt, also es wäre schon sehr entmutigend. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu: Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. So. Du stehst in einem kleinen schaukelnden Boot, das sich Gemeinschaft nennt. Nein, du stehst in einem kleinen schaukelnden Boot. Du schwimmst auf einem ganzen See aus Fragen und Sorgen, Müdigkeit, Entmutigung, so. Und dann steht Jesus am Ufer. Frisch und wach und hungrig und lebendig. Jesus, lebendig. Ist Jesus heute lebendig? Ist hier Zukunft durch Jesus, die für immer gilt. Lebt Jesus auch hier? Steht Jesus am Ufer? Ich habe geschaut, welche Flüsse gibt es in Hessen? Es gibt einige, ja? Steht Jesus auch heute am Ufer der Lahn und am Rhein und am Main, der wunderbaren Weser, die sogar bis nach Bremen fließt? Steht Jesus an den Ufern von Werra, Fulda und Eder? Ist er lebendig und wach und frisch und auferstanden und hungrig, nicht nur nach Brot und Fisch? Ich kann nur von Herzen glauben, dass es so ist, dass Jesus wach und frisch und lebendig ist, dass er seine Leute ermutigt, dass er tröstet, dass er stärkt. Sehr schön. Was sagt er denn da jetzt genau? Zuerst, was er nicht sagt. Er sagt nicht: Ja, Freunde, also wenn ihr hier noch Fische fangen wollt, dann müsst ihr mal ein bisschen fleißiger sein. Ja, also so geht das nicht. Und überhaupt, wie seht ihr überhaupt aus? Was habt ihr überhaupt für ein theologisches Boot? So wollen wir das nicht haben. Und so weiter und so fort. Jesus sagt nicht, racker dich ab, mach dich verrückt. Oder wahlweise für Gemeinschaftsleute, die A, ganz fromm sind, du musst viel mehr beten, zu wenig, es reicht nicht. Etwas mehr Leistung bitte im Glauben, ja? Oder B, die gern mitarbeiten, halte alles am Laufen, Leben, Gemeinschaft, husch ins Hamsterrad. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt nur eine Sache, wirf das Netz aus. Okay, das ist was Aktives. Es ist nicht passiv, ne? Nicht setz dich ins Boot, leg die Beine hoch und tu gar nichts. Das ist es auch nicht. Sondern wirf das Netz aus. Okay, es gilt auch für eine bestimmte Situation, damals im Boot. Und weil das so ist, hören wir mal, was die Freunde getan haben. Na, will der nicht? Jetzt. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte ein Jünger zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Ich mag die Bibel einfach, ja? Ihr nicht so, oder? Doch. Die Reaktion ist, der Hesse am Vormittag ist noch ein bisschen so, muss erst ein bisschen in Fahrt kommen, ja? Vielleicht geht's euch wie den Freunden von Jesus, ja? Die haben das ja 100-mal erlebt, dass es gut ist, mit Jesus zu leben. So wie ihr. Schon so oft erlebt, klar, es ist gut, dutzende Male, ja, es bringt Frucht, bei Jesus zu sein. Und sie haben im Herzen, dass Jesus noch mehr ist als der Fruchtbringer und der Herzenserfüller. Jesus ist der Retter von Gott, ja? Die haben das erlebt. Aber sie waren fertig. Und sie waren, was mancher Hesse heute Morgen hier im Raum ist, müde. Sie waren entmutigt am Boden. Was macht Jesus damals? Er gibt eine konkrete Anweisung, weil es eine konkrete Situation ist, habe ich gesagt. Aber was macht Jesus immer? Egal in welcher Situation Menschen sich befinden, wenn er ihnen nahe kommt, wenn er mit ihnen unterwegs ist, wenn sie mit ihm leben und wenn sie ihn lieben. Was macht er immer? Etwas, was sich wunderbar mit einem Post bei Facebook beschreiben lässt. Ja, Facebook ist für die gereiften Geschwister unter uns so ein im Internet, da kann man quasi so ein eigenes kleines Profil von sich aufmachen, kann man ein Bild von sich angucken und reinstellen und sowas alles. Das machen ganz viele Leute. Und bei Facebook ist eben auch immer wieder mal etwas, das kannst du dann sehen in deinem Verlauf, was andere Leute da so schreiben, ist immer wieder mal so ein Bild, das sieht so aus. Ich zeig's euch gleich. Ah ja, die Mädchen unter uns kennen das, ja? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ah ja. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ich finde das gut, ja? Ich freue mich, wenn ich das lese, aber mir fehlt da was. Ich finde, das greift ein bisschen zu kurz. Denn wenn die Prinzessin oder der Prinz, ja, wir haben ja heute hier Männer und Frauen, nicht? Das ist von an, zieht sich durch hier. Wenn der gefallen ist, wenn du so entmutigt bist und wenn du so siehst, wie es auseinanderbröselt, wenn da keine Fische im Netz sind, dann kann man eben nicht immer sofort wieder aufstehen, oder? Wir sind doch keine Maschinen. Versteht ihr? Ich bin nicht der Technokrat der Gemeindeneubelebung und wir schütten oben schön Methoden rein und unten kommt die Erweckung raus. Hat mal eine Frau gesagt in einem Workshop, die ich mache, ja? Haben Sie nicht ein Rezept, das ganz viele Menschen einfach so, nee, ich habe keine Rezepte. Ja, ich habe keine und ich glaube, es gibt auch keine. Und dann liegt man am Boden, weil man halt nicht mehr hochkommt, weil man in diesem Boot sitzt mit seiner Gemeinde, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und das fährt halt nicht. Das hat Leck oder der Eimer hat Löcher, was immer ihr für ein Bild wollt. Und darum habe ich das anders gemacht. Ich habe das verändert. Hinfallen, trauern, Krone richten, lassen, aufstehen und weitergehen, solange es geht. Solange es eben geht. Diese Freunde von Jesus in der Bibel, die lassen das zu. Sie lassen sich die Krone richten von Jesus. Oder wenn euch das Cineastische doch lieber ist, sie lassen sich von Jesus mitnehmen in die Zukunft. Zurück in die Zukunft, sagt Jesus. Sie sitzen und essen. Das war das, was sie vorher erlebt hatten, stimmt's? Zurück in die Zukunft, wie es doch passt, ne? Und sie sind im Begriff, sich stärken zu lassen von Jesus. Jesus macht das. Er lässt sie trauern, aber er hilft ihnen auch in ihrer Trauer. Und Trauer gehört auch dazu und das Verzweifeltsein. Bei uns geht's den Bach runter. Ich hoffe wirklich, dass das so ist. Ich treffe auch sehr viele Gemeinschaftsleute, bei denen ist es so, ja, bei uns ist das so. Ja, und wir sind dann weg. Ja, das ist schön, wenn Menschen zu Jesus in den Himmel kommen. Aber es wäre auch schön, wenn die anderen auch, also ja, wenn wir da irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ich finde das manchmal, aber gut. Bei denen, wo es so ist, denen kann niemand helfen. Ja, wenn das mit Jesus alles so stimmt, kommen die dann auch in den Himmel, ist ja gut. Und ich gehe davon aus. Aber das ist irgendwie nicht das, wo ich denke, was Jesus hier durchbuchstabiert und was in unseren Gemeinschaften irgendwie am Start sein sollte. Und dann geht es uns auf den Keks und wir trauern und dann kommt Jesus und stärkt und richtet die Krone und dann kannst du aufstehen. Dann kannst du aufstehen und nach dem Fischen gehst du nochmal fischen. Und dann hast du wieder nichts gefangen und dann, ja, dann trauerst du und dir geht's auf den Keks, dass die Idee, die du hattest für die Gemeinschaft, nicht funktioniert hat. Ging in die Hosen, war nix. Ja, und dann trauerst du und das nervt dich. Und dann lässt du dich stärken von Jesus und dann gehst du wieder fischen. Und dass das irgendwann mit 90 dann auch nicht mehr sein muss, finde ich okay. Ich find's okay, ja. Möchte auch mit 93 nicht so einen Typen wie mich da vorne stehen haben und mir sagen sollen, dass ich jetzt fischen gehen soll, wenn ich froh bin, dass ich überhaupt ins Gemeinschaftshaus schaffe. Ich verstehe das, ja. Aber wir haben unter unseren 90-jährigen Geschwistern Beter und Ermöglicher. Beter, das können ganz viele, wenn nicht alle, solange man beten kann, und Ermöglicher, die sagen, okay, ich kann es selber nicht. Aber die Jungen oder die Mittelalterlichen oder wer auch immer, die dürfen. Die können unser Haus nutzen und damit machen, was sie wollen. Das ist unser Fischerboot. Und die sollen Fische fangen gehen damit. Sie werden wieder fallen, sie werden wieder entmutigt sein, zwischendurch genau wie wir. Ja, all dieses ganze Ding habe ich manchmal zu Jugendlichen früher gesagt, wenn sie Schwierigkeiten hatten im Glauben, das nennt man auch Leben. Das nennt man Leben. Und das lohnt sich. Es lohnt sich von ganzem Herzen auf Jesus zu vertrauen. Denn wann immer du da in deinem Loch sitzt oder deinen leer laufenden Eimer siehst oder dein leeres Netz oder was auch immer, ist Jesus doch wieder da, wenn du wieder zu ihm zurückkommst, er mit dir in die Zukunft gehen will. Denn was macht er? Was macht der lebendige Gott, der frisch auferstanden ist, wenn du entmutigt bist? Frühstück. Er macht Frühstück. Ja? Die Jünger denken also, das hier ist vorbei und haben keine Ahnung. Das geht erst los. Werft das Netz aus. Jesus weiß, welche Seite die richtige ist. Legt los, ja? Wir wissen es nicht, also werfen wir es auch mal zur falschen raus. Aber dann machen wir wieder und so weiter. Und Jesus weiß, welche Frucht ins Netz geht. Wir wissen es nicht, aber wir vertrauen seinem Rat. Wisst ihr, wie man das auch nennt? Neubelebung. Wir sind genau bei meinem Arbeitsfeld angekommen. So ein Zufall aber auch. Mit Gebet und allerlei biblischen Werkzeugen, ja? dass wir Leitung haben, dass wir gucken, wo wir leben, dass wir unser Potenzial, unsere Gaben einsetzen, dass wir nicht einen Betrieb am Laufen halten. Das ist keine Neubelebung. Ja, das ist in den allermeisten Gemeinschaften, und bitte glaubt es mir, ich war in allen Teilen Deutschlands jetzt in über 2 Jahren, dass es in den meisten einen schleichenden Rückgang gibt, der einmal läuft langsam leer. Und mir begegnet nichts Neues mehr. Es sind immer die gleichen Dinge, wo der Eimer nicht immer leerer wird, sondern wo die Löcher nach und nach gestopft werden. Wir können da schon auch etwas machen. Es ist schon auch etwas Aktives. Wir können nicht machen, dass die Leute an Jesus glauben. Das macht er ganz alleine. Aber wir können dem massiv im Wege stehen. Massiv. Neu gewagt tun wir die unmittelbaren und einfachen Dinge. Wir lassen viele Dinge. Ja, das ist manchmal viel wichtiger. Und vieles tun wir auch nicht, weil wir einfach nur beten. Aber wir beten nicht 10 Jahre, weil wir beten ja eigentlich schon 50 Jahre. Und trotzdem wird der Eimer immer leerer. Ja? Nicht so mit der, ne, wir müssen erst noch mehr beten. Ich habe es vorhin schon gesagt. So wie die Fischer, ganz einfach Fische fangen. Das ist unser Kernjob. Fische fangen. Daraus gewinnen wir die Freude, Jesus nachzufolgen. Nicht Fischers Fritz, habe ich aufgeschrieben, macht das, Fische fangen. Ihr macht das. Ihr dürft das machen. Nicht einen Betrieb am Laufen halten, sondern neues Wagen, neu beleben. Nochmal Risiko gehen. Nur ein Netz, nur eine Seite, nur ein gezielter, konzentrierter, unmittelbarer Versuch. Und dann schauen, was drin ist. Das machen inzwischen Dutzende von Gnadauer Gemeinschaften über alle Verbände hinweg. Teilweise vernetzen sie sich und fangen schon an, sich füreinander zu interessieren. Ist auch nicht so üblich bei uns, ne? Man hat ja seinen Verband. Ja, das brechen wir auf, weil das ist Quatsch. Und ein eigener Verband ist toll. Toll. Aber um gegenseitig zu lernen voneinander, wie man richtig fischt, ja, da ist es nicht so toll. Und da brechen wir es auf. Und dann freuen wir uns auch wieder über unseren Verband. Das ist also nicht vorbei. Das ist nicht vorbei, was hier steht, die unmittelbaren, einfachen Erlebnisse. Nein, Menschen und du, ihr könnt heute noch Jesus live erleben, wie er wirklich ist, wie er wirkt und wie er lebt, wie er frisch am Ufer steht, ja? Und das Zweite auch nicht, die wohltuende Gemeinschaft. Ich meine, darin sind wir doch immer noch gut, oder? Egal, wo ich hinkomme, was können die Gemeinschaften alle? Essen. Kann man hier bestimmt auch gut. Essen und Gemeinschaft haben bei Tisch. Toll, ja? Unsere Stärke, sagen alles, unser familiärer Verbund. Ja, das ist die wohltuende Gemeinschaft. Und Jesus darf mitten mit drin sein. Aber ist auch schwierig. Weil wenn ich im Wohnzimmer sitze mit meiner Familie, da kommen auch nicht 100 Gäste auf einmal rein. Es ist halt nicht so einladend. Also müssen wir überlegen, wie wir diese familiäre Gemeinschaft auch einladend gestalten. Und dann ist das nicht vorbei, weil Jesus ist da mittendrin. Und dann setzen wir auch alles ein für diese klare Mission, denke ich mal. Dieses Team darf sich drüber freuen, wenn es im sicheren Boot sitzt. Ja? Man hat ja auch in Hessen noch Häuser und Prediger und sowas alles. Gibt's ja hier bei euch. Man darf sich freuen darüber, dass man es warm und trocken hat. Im Vergleich zu Nordkorea, sage ich jetzt mal. Da ist ein bisschen anders. Ne? Also man hat das, aber die Freude schlägt nicht um in Faulheit oder Gleichgültigkeit oder in Selbstzufriedenheit oder Egoismus. Im Boot werden auch mal die Beine hochgelegt, natürlich, aber dann wird wieder gefischt. Zum Fischen sind wir unterwegs, um die Fische geht's, um die Menschen, die Jesus nicht kennen, anders gesagt. Das ist die Mission. Und bei Neubelebung geht's immer um Mission, immer. Es geht immer um Mission. Wie im Missionsbefehl. Das ist das abschließende Ding in Matthäus und umgreift den Auftrag, den wir haben. Jesus ruft noch, werft das Netz aus. Dazu ist dieses Team, die wohltuende Gemeinschaft, da. Ja, und auch das Dritte wird dadurch ganz lebendig und ist am Start heutzutage. Nicht? Menschen dürfen Jesus kennenlernen, heutzutage, jetzt bei uns. Jesus ist da, schenkt wohltuende Gemeinschaft ein klares Ziel. Neubelebung heißt, das zu bedenken und Schritte zu gehen, das wirklich zu leben mit seiner Gemeinschaft. Davon werden wir heute noch am Nachmittag allerlei hören. Freue ich mich sehr drauf, auch in allerlei Beispielen. Es wird ganz praktisch. Heute Nachmittag haben wir mutig gesagt, wir machen das mal ein bisschen anders. Ja, nicht nur einen zweiten Vortrag von so ewiger Dauer, wo man dann schon müde wird, sondern wir machen dann mal wirklich so ein bisschen was Lebendiges. Nicht so wie jetzt, sondern ein bisschen was Spritziges. Und ich glaube, ihr könnt euch wirklich darauf freuen, weil da hoffentlich vieles von dem deutlich wird, was ich jetzt heute Morgen gesagt habe, worüber wir nachgedacht haben. Für wie lange gilt denn dieses Zurück in die Zukunft, dieses Dreifache? Naja, bis ans Ende dieser Welt. So hat Jesus das im Matthäus-Evangelium ja gesagt. Bin dabei bis ans Ende dieser Welt. Und weil das ein runder Schluss ist, singen wir das jetzt auch. Nämlich das Lied bis ans Ende dieser Welt. Und vorher möchte ich gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich will deinen Namen loben, dass du so lebendig bist in deinem Wort und unter uns, dass du lebendig bist und frisch am Ufer stehst und uns rufst und dass wir mit dir unterwegs sein können, mutig und fröhlich oder traurig und verzagt. Du nimmst uns wirklich so, wie wir sind und schenk uns jetzt diese Freude daran, das neu zu entdecken mit unserem ganzen Gemeinschaftsverband und darüber hinaus mit unserem eigenen Leben bis ans Ende dieser Welt. Amen.